Liebe Freunde, ihr hört die Kopie einer Sendung des Evangeliumsrundfunks. Wir freuen uns, dass wir euch dazu begrüßen dürfen. Noch mehr freuen wir uns, wenn ihr durch das nun folgende Beispiel Lust bekommt, unsere Sendungen regelmäßig im Radio zu hören. Ihr empfangt uns täglich auf Mittelwelle Monte Carlo 1466 kHz, und zwar um 5.45 Uhr und 21.30 Uhr. Dazu jeden Dienstag und Samstag noch um 23.30 Uhr. Unsere Sendungen auf Kurzwelle im 41-Meter-Band werden ausgestrahlt um 10.05 Uhr, 12.05 Uhr und 15.30 Uhr. Dabei wird das Vor- und Nachmittagsprogramm zusätzlich im 49-Meter-Band ausgestrahlt. Auf Wunsch schicken wir euch gern unser kostenloses Monatsprogramm zu unserer Anschrift Evangeliumsrundfunk 633 Wetzlar Postfach. Und nun viel Spaß.
Hier ist der Evangeliumsrundfunk mit einer Sendung für euch, ihr Jungen und Mädchen. Heute bringen wir die vierte Folge unserer Hörspielreihe aus dem Leben Davids. Der Titel dieser Sendung: Der Partisan auf dem Thron. In jener Zeit, als David König über Israel wurde, regierte König Hiram über die Phönizier. Wir können uns gut vorstellen, wie König Hiram sich eines Tages mit seinen engsten Beratern trifft. Diese berichten ihm alles, was sie über das Volk Israel und seinen König wissen.
Ich habe längere Zeit nichts von David gehört. Er ist ein bedeutender Mann. Wir werden uns seinen Namen merken müssen. Ich bitte um euren Bericht.
Erlaube mir, Herr, dass ich zuerst von König Saul spreche. Im Krieg gegen die Philister sind Prinz Jonathan und die beiden anderen Königssöhne gefallen. Saul hat sich selber getötet.
Krieg ist etwas Schreckliches. Ich möchte, dass wir Phönizier mit den Israeliten in Frieden leben. Aber sprich weiter. War David froh, als er hörte, dass Saul tot ist?
David war tief traurig und hat geweint. Dann hat er zur Erinnerung an die Toten ein Klagelied gedichtet. Es heißt darin: Wie sind die Helden gefallen im Streit? Es ist mir leid um dich, mein Freund Jonathan. Ich habe große Freude an dir gehabt.
Es ist traurig. Und dann?
Die Ältesten des Volkes Israel haben David in Hebron aufgesucht und ihm Gehorsam versprochen. Er hat einen Bund mit ihnen geschlossen. Jetzt ist er ihr rechtmäßiger König.
Das freut mich. Und weiter?
Da war doch diese Jebusiter-Festung in Jerusalem. So ein richtiges Bergnest. Unüberwindlich, sagten die Jebusiter.
Und jetzt befindet sich David mit seinen engsten Beratern auf einem Berg gegenüber Jerusalem. Und sie überlegen, wie sie die Stadt einnehmen können.
Hussein, du kennst die Stadt Jerusalem. Du hast dir die Befestigung genau angesehen. Na, wie sieht's aus? Was ist für die Verteidiger und für die Angreifer wichtig?
Dort auf der steil abfallenden Höhe liegt die sogenannte Oberstadt. Wie schroff die Höhen hier auf der Ostseite abfallen, seht ihr ja. Und zur Abendseite, wie auch gegen Mittag, ist es nicht anders.
Und was ist das für eine schmale Treppe, die dort in steilen Stufen in den Fels gehauen ist?
Du meinst die Jebusiter-Treppe. Willst du vielleicht da mit deinen Soldaten hinauf? Das ist unmöglich. An dieser Stelle können wirklich Lahme und Blinde jeden Angriff zu Schanden machen.
Und wie ist das mit der Nordseite?
Die Mauer dort ist besonders stark und hoch.
Nun, dann geht unser Weg eben durch die Unterstadt zur Festung.
Ja, und wie willst du die fast senkrechten Wände und die Mauern darüber überwinden?
Mir scheint, wir haben uns da eine ganz schöne Aufgabe ausgesucht. Über die Mauern ist es also unmöglich und fliegen können wir nicht.
Sag mal, müsste man denn wirklich über die Mauern? Es könnte ja auch sein, dass es einen Weg unter den Mauern gibt, nicht wahr? Seht mal, dort, ne? Durch eine tiefe Schlucht von der Stadt getrennt ist die Höhe Moria.
Auf der unser Vater Abraham schon seinen Altar baute, um seinen Sohn Isaak zu opfern.
Schon immer wurde hier geopfert. Man sagt, dass schon Sem, Noahs Sohn, hier einen Altar errichtet hat.
Und da unten im Tal Hinnom werden von den Kanaanitern bis jetzt Menschen geopfert.
Das stimmt. Aber auch Melchisedek, der heilige Priesterkönig, lebte hier und brachte mit Abraham zusammen auf dem Fels Moria dem Herrn ein Brandopfer dar. Nicht umsonst nennen die Kanaaniter Moria den Fels des Bundes.
Abiathar, du als Priester, was sagst du dazu?
Ja, das stimmt, was Hussein sagt. Schon damals wussten Abraham und Melchisedek, dass Gott sich erbarmen will.
Und wozu die vielen Brandopfer?
Damit wir daran erinnert werden, eigentlich habe ich den Tod für meine Sünde verdient. Im Grunde müsste mein Blut fließen.
Ich möchte euch an den Bock erinnern, den der hohe Priester Aaron in die Wüste scheuchte. Vorher hatte er ihm die Hand auf den Kopf gelegt und im Gebet alle Sünden des Volkes dem Herrn bekannt. Das Opfertier soll die Schuld, die wir vor Gott haben, auf sich nehmen. Du und ich. Wir haben es immer wieder nötig, dass unschuldige Tiere für unsere Sünde geopfert werden. Das weißt du ja.
Natürlich, ich weiß. Aber sind wir nicht hier, um Husseins Erklärung zu hören, wie die Festung Jerusalem eingenommen werden kann?
Es wird keinem geschadet haben, von der Bedeutung des Opfers zu hören. Aber Husein, du sprachst von einem Weg unter der Mauer.
Ja, es gibt unterirdische Gänge, die den Berg durchziehen. Einige sind noch gut erhalten. Ihr seht dort links die Stelle, an der das Tal Hinnom sich gabelt. Dort in der Nähe ist ein Teich.
Der Teich Siloa.
Ja, der Teich Siloa. Der ist der Schlüssel zur Stadt.
Das ist ja interessant.
Vom Teich Siloa führt ein Stollen unter der Mauer hindurch in den Berg. Er ist allerdings sehr niedrig. Man muss kriechen. Meistens ist in ihm Wasser, aber nur eine Handbreit hoch. Von ihm zweigt ein kurzer Stollen nach rechts ab. Wenn man diesem folgt, erreicht man bald einen hohen Gang, in dem man aufrecht gehen kann. Nach 200 Schritten scheint er blind zu enden, aber wenn man die Wände genau untersucht, entdeckt man, dass sie durch Menschenhand errichtet sind. Es ist eine dünne Mauer. Wenn man sie durchstößt, können wir oben an der Tenne Aravnas ans Licht steigen.
Woher weißt du das alles so genau?
Einer meiner Freunde hat dort eine Zeit lang gearbeitet. Sie haben dort Steine aus den Höhlenwänden gebrochen. Er hat mir einmal selber alles gezeigt.
Wie meinst du, sollen wir vorgehen?
Ich denke, 200 Schaften dringen durch den Kanal von Siloa. Einer der Gänge mündet in einer Zisterne in der Nähe des massiven Turms dort oben in der Oberstadt.
Wer den Turm hat, der beherrscht die ganze Stadt.
Es müsste uns gelingen, im schnellen Vordringen die Besatzung des Turms zu überraschen, ehe sie begriffen haben, dass der Feind in der Stadt ist. Eine andere Gruppe folgt auf dem gleichen Weg, biegt jedoch in den Gang ab, der zum Berg Moria führt. Die Mauer müsste geräuschlos durchbrochen werden.
Gut, das Ganze geschieht noch in dieser Nacht. Die zweite Gruppe wird den Berg jedoch erst dann besetzen, wenn der Turm auf Zion schon eingenommen ist.
Ich werde, sobald ich den Turm eingenommen habe, ein Zeichen mit der Posaune geben lassen.
Gut, zuerst also der Turm. Er ist nur einzunehmen, wenn die Besatzung ahnungslos ist. Und noch eins, vor Sonnenaufgang werden die übrigen Hundertschaften unter Leitung von Abisai an der nördlichen Mauer, besonders gegen das Stadttor, einen Scheinangriff ausführen.
Abisais Gruppe muss tüchtig lärmen.
Aber Verluste vermeiden. Und doch soll es so aussehen, als wenn wirklich ein Angriff stattfindet. Und noch eins, wehe dem, der sich an Frauen und Kindern vergreift. Kein Feuerbrand soll in die Häuser fliegen und niemand soll umkommen, der sich ergibt. Wir wollen Jerusalem so weit wie möglich ohne Blutvergießen einnehmen. Hat noch einer eine Frage? Du, Priester Abiathar, was ist?
Nur eins noch. Gott, der Herr, hat dich, David, geführt, als dich Saul verfolgte. Gott, der Herr, holte dich, als Saul starb, nach Hebron in sein Land. Gott, der Herr, den ich in dieser Nacht befragte, spricht: Sei getrost, ich will Jerusalem in deine Hand geben und dich zu einem großen König machen.
Den du jetzt eben losgemacht hast, nicht auch noch hinunterpoltert.
Komm, hilf mir, Sammer. Hier gleich sind wir durch.
Hier ist der nächste Brocken.
Ich glaube, wir können durch. Nur noch die zwei Steine. Leise.
Ich hab sie.
Geh vor, Eliab. Wir kommen nach. Aber nicht weiter als bis zur Grotte. Dort warten wir, bis überhaupt das verabredete Zeichen gibt. Hoffentlich ist die Grotte groß genug, um uns alle aufzunehmen. Hier bleiben wir vorerst. Hier sind wir im Dunkeln. Trotzdem können wir drüben den Turm sehen. Gleich wird die Sonne aufgehen.
Vorsicht! Ruhig! Über uns sind einige Priester.
Abisai müsste jetzt angreifen.
Hört! Da sind sie schon!
Wie sie laufen, das gefällt mir. Alle laufen zur Nordmauer. Jetzt müsste Joab kommen. Jetzt wird es ihm leicht fallen, den Turm einzunehmen. Da, hört die Trompeten.
Heil dem König, Zion ist unser.
Heil dem König,
dort auf dem Turm, das sind die unseren, sie sind es wirklich.
Sie haben die Festung eingenommen. Heil dem Sohn Isais. Heil unseren König David. Gelobt.
Thank you.
Sag mal, Maacha, du bist doch mit der Geschichte des Volkes Israel vertraut. Du bist hier in Israel aufgewachsen. Kannst du mir etwas über die Bundeslade sagen? Sie wird ja heute nach Jerusalem geholt. Du weißt ja, ich bin weit weg von hier, am Königshof meines Vaters zu Gessur aufgewachsen, bis David mich hierher holte. Ich weiß so wenig von euch und eurem Gottesdienst.
Ja, heute ist ein großer Tag. Die Bundeslade bekommt den Platz, der ihr zusteht. Aber ich muss von vorn anfangen. Du hast gehört, dass unsere Väter in einer schweren Hungersnot nach Ägypten auswanderten.
Ja, ich habe schon das Grab Josefs gesehen. Ich weiß.
Ja, dann weißt du auch, dass unser Volk später durch Pharao hart bedrängt wurde. Aber dann führte Gott unser Volk heraus durch die Wüste. Tagsüber leitete sie eine Wolkensäule, nachts ein Feuerschein. Dann stand unser Volk vor dem Berg Sinai. Mose allein stieg auf den Gipfel des Berges hinauf, der ganz von Wolken verhüllt war. Und als er wiederkam, trug er 2 Tafeln, auf denen das heilige Gesetz, die 10 Gebote, geschrieben waren.
Ja, davon erzählte mir Abiathar. Ach so, jetzt verstehe ich. Diese Tafeln sind in der großen Truhe.
Ja, sie sind in der Bundeslade. Du hast dich also schon mit unserem Priester Abiathar unterhalten?
Natürlich. Weißt du, ich muss doch die Götter kennenlernen, die hier in diesem Land herrschen. Baal, den wir zu Hause in Gessa opfern, herrscht hier ja nicht.
Baal herrscht auch in Gessa nicht.
Aber hör mal.
Ja, ich weiß, du wirst das nicht verstehen. Von Abiathar weiß ich, dass Jahwe der Gott über die ganze Erde ist. Er hat die Himmel und die Erde und alles, was auf der Erde ist, geschaffen. Er ist nicht nur Israels Gott, sondern der Herr über alle Völker.
Baal ist kein Gott und Asherah keine Göttin und Moloch und Milkom
sind Nichtse. Abiathar sagt es und ich glaube es auch. Abiathar ist ein heiliger Mann und dient Gott von ganzem Herzen. Aber ich weiß nicht, manchmal kommen mir auch Zweifel. Denn wie hätte Jahwe, unser Gott, wenn er wirklich der Gott aller Götter ist, zulassen können, dass sein Heiligtum damals in die Hände der Ungläubigen fiel? Ich sagte auch dem Priester von meinen Zweifeln.
Aha, und was sagte er?
Er spricht von einer Strafe, die Gott, der Herr, über sein Volk verhängte, weil das Volk ihm ungehorsam war. Nicht Schwäche unseres Gottes sei es, wenn sein Heiligtum in die Hände der Feinde fiel, sondern ein Zeichen seiner Gerechtigkeit.
Ich verstehe das alles nicht so richtig. Vielleicht spreche ich noch einmal mit Abiathar. Aber wie ging das mit der Lade weiter?
Mose ließ sie anfertigen, damit die Gesetzestafeln in ihr verwahrt werden. Sie ist aus Akazienholz hergestellt und außen und innen mit feinem Goldblech überzogen. 2 goldene Engelgestalten neigen sich darüber. An goldüberzogenen Stangen, die durch Ringe laufen, trugen die Männer das Heiligtum durch die Wüste. Schlug man das Lager auf, dann stellten sie die Lade in einem großen Zelt nieder.
Ja, auch davon habe ich gehört. Das war die Stiftshütte.
Ja, und als unsere Väter dieses Land einnahmen, kam die Stiftshütte nach Silo. Seit der Zeit haben wir dort unserem Gott Opfer gebracht.
Und aus Silo raubten die Philister das Heiligtum.
Als wieder einmal die Heiden das Land besiegten und das Volk Israel gegen sie kämpfte, gab der Priester Eli die Lade den Soldaten mit, damit der Herr selber beim Heer sei.
Und dann?
Israel wurde geschlagen und floh. Die Bundeslade wurde von den Feinden erbeutet. Sie nahmen sie mit nach Asdod und stellten sie dort im Tempel ihres Gottes Dagon auf.
Als Siegeszeichen?
Ja, als Siegeszeichen. Doch Gott zeigte sich als der Herr über den Gott Dagon. Am anderen Morgen sahen die Philister das steinerne Riesenbild zerschmettert zu Füßen der heiligen Lade. Die Philister bekamen Angst und sandten die Lade nach Gad. Aber auch da erwies der Herr seine Macht. Eine entsetzliche Beulenpest kam über die Einwohner der Stadt. Und wo die Bundeslade dann hinkam, brachen furchtbare Seuchen aus.
Kommen Sie da schon? Erzähl schnell weiter. Bestimmt dauert es nicht mehr lange, bis der Festzug mit der Bundeslade hier ist. Sieh mal, die vielen Menschen unten auf der Straße und hier oben auf den Dächern.
Nun, es wird noch eine Zeit lang dauern, bis sie hier sind. Also, die Philister erkannten, dass sie es mit einem lebendigen Gott zu tun hatten und wollten die Bundeslade so schnell wie möglich wieder loswerden. Sie stellten sie auf einen Wagen, spannten 2 Kühe davor, die gerade Kälber geboren hatten, und obwohl die Kälber in den Ställen eingesperrt waren, zogen die Kühe die Bundeslade direkt nach Kirjat Jearim, das auf dem Gebiet unseres Volkes liegt.
Und jetzt soll die heilige Lade hier im Königspalast aufgestellt werden?
Wie damals während der Wüstenwanderung soll die Bundeslade in einem Zelt stehen. Aber sieh mal, jetzt kommen sie.
Da, schau doch. Ist das nicht König David, der da vorne tanzt?
Ja, das ist er. Er tanzt zur Ehre unseres Gottes.
Heil dem Sohn Isais! Der Herr segne seinen Gesalten! Heil König David! Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn! Gepriesen sei der Name unseres Gottes!
Preist den Herrn! Lob sei Preist den Herrn, lobet Gott, preist ihn, gelobt sei Gott.
Denn seht, der Herr ist uns nah. Hava, Nagila, Hava, schlagt eure Harfen, denn seht, der Herr ist uns nah. Singt ihm den Lobgesang und stimmt als Brüder ein. In diesen frohen Klang singt ihm ein Lied, singt ihm ein neues Lied und nehmt einander an. Was immer auch geschieht, singt ihm ein Lied, ja. Brunnen werden quellen und Fanfaren werden gellen, ja, Fanfaren werden gellen, ja, er ist da, er ist da. Hava, Nagila, Hava, auf ihr Trompeten, denn sieht, der Herr ist uns nah. Hava, Nagila, Hava, lobt ihn mit Psalmen, denn sieht, der Herr ist uns nah. Singt ihm den Lobgesang, er kommt und rettet euch. Es dauert nicht mehr lang, singt ihm ein Lied, singt ihm ein neues Lied und lasst uns einig sein, dass alle Welt es sieht, singt ihm ein Lied. Ja, er wird kommen und sein Reich auf Erden bauen und für alle, die vertrauen, wird der Glaube dann zum Schauen. Ja, wer glaubt, der wird es schauen, ja. Shalom Aleichem, ja, ja, der Friede sei mit euch, ja, ja, der Friede sei mit euch, ja, ja, der Friede, Friede, Friede sei mit euch. Evinu Shalom Aleichem, verkündet Frieden den Menschen, verkündet Frieden den Menschen, verkündet Frieden, Frieden, Frieden alle Zeit. Evinu Shalom Aleichem, gebt endlich Frieden den Völkern, gebt endlich Frieden den Völkern, gebt endlich Frieden, Frieden, Frieden allem Volk. Evinu Shalom Aleichem, der Herr schafft Frieden auf Erden, der Herr schafft Frieden auf Erden, der Herr schafft Frieden, Frieden, Frieden in der Welt.
Es ist Abend über der Stadt Davids. Der König hat Besuch und niemand darf ihn stören. Unter einem grünen Johannesbrotbaum im Hofe des Palastes sitzen zwei Pagen.
Du bist so nachdenklich. Hast du Ärger gehabt?
Ich weiß nicht. Mir gefällt die ganze Sache nicht.
Welche Sache? Ich verstehe nichts.
Ja, der König hat Besuch.
Na und? Wer ist es denn überhaupt?
Bathseba ist es, die Frau des Uriah. Ich habe sie selbst geholt und zum König gebracht. Er hat es befohlen. Ich glaube, er will sie zu seiner Frau machen.
Der König hat viele Frauen. Alle Könige haben viele Frauen. Und wenn einer reich ist wie unser König, dann hat er noch mehr. Was willst du? So ist es eben. Aber freilich, ihr Mann Uriah...
Ja, das ist es ja, was mich so ärgert. Uriah ist im Krieg. Als Offizier steht er mit unseren Soldaten vor der Stadt Rabba. Kein bequemes Leben. Aber der König, der macht sich's zu Hause bequem.
Wir haben doch alle einmal das sechste Gebot gelernt. Gilt das eigentlich für einen König nicht? Kann sich ein König alles erlauben?
Das glaube ich nicht. Es ist nicht recht, was der König tut.
Wie hat er sie überhaupt kennengelernt?
Ja... Der König stand am Abend auf der Dachterrasse seines Palastes. Er kann ja von dort die halbe Stadt übersehen. Da fiel ihm Bathseba auf. Sie wusch sich gerade. Naja, und dann hat er mich zu ihr geschickt. Sie sollte zu ihm kommen.
Ist sie denn gleich mitgegangen?
Was sollte sie denn machen? Der König hat es gewünscht. Ihr Mann war nicht da. Der König ist mächtig. Manchmal denke ich, er kommt sich allmächtig vor. Aber allmächtig ist doch bloß Gott.
König David ist es gar nicht recht, dass die schöne Bathseba mit Hauptmann Uriah verheiratet ist. Gerne hätte er sie gehabt, wenn nur Uriah nicht wäre. Ruhelos geht David auf seinem Dach hin und her und überlegt, wie viele Männer fallen in einem Krieg? Warum nicht auch Uriah? König David lässt den Hauptmann Uriah nach Jerusalem kommen und erkundigt sich nach dem Stand der Kämpfe und fragt dann,
was macht der Feldhauptmann Joab? Habt ihr die Stadt Rabba noch nicht erobert?
Feldherr Joab ist ein tüchtiger Heerführer, aber die Ammoniter sind tapfere Krieger. Die Stadt Rabba ist stark befestigt, wir haben zahlreiche Verluste.
Zahlreiche Verluste.
Und da weiß David, was zu tun ist. Kurz entschlossen schreibt er an Joab einen Brief.
Ich, König David, der Herrscher über das Volk Israel, ich befehle dir, dass du die Stadt Rabba angreifst und stelle den Hauptmann Uriah dorthin, wo am meisten gekämpft wird. Zieht euch von ihm zurück, damit er getroffen wird und fällt.
Uriah meldet sich zurück.
Du hast eine Botschaft des Königs?
Hier ist sie.
Danke. Hauptmann, fühlst du dich kräftig genug, sogleich wieder einen Dienst anzunehmen?
Ich schlief 2 Nächte im Haus des Königs, wo mich kein Alarm störte.
Gut, dann übernimmst du den Befehl über die neu angelegte Schanze direkt unter dem Wassertor. Morgen werden wir dort einen Angriff starten.
Ich glaube, gerade diese Stelle müssten wir um eine weitere Hundertschaft verstärken. Ob es nicht gut wäre, wenn wir Sammer mit seiner Schar...
Nein, es bleibt, wie es vorhin besprochen wurde. Oder du kannst auch deine Bedenken morgen bei der Besprechung vorbringen. Auf jeden Fall also morgen Angriff unter Führung von Hauptmann Uriah.
Du kommst also von Rabba? Wie steht es mit der Belagerung?
Ich bringe eine Meldung vom Feldherrn Joab. Wir haben direkt am unteren Tor, wo die Ammoniter ihr Wasser holen müssen, eine Schanze eingerichtet, sodass sie jetzt kein Trinkwasser mehr holen können. Die Lage der Stadt ist hoffnungslos.
Ich hoffe, Joab hat verlässliche Leute dorthin gestellt.
Eine Hundertschaft hält die Schanze. Der Hauptmann Uriah war ihr Anführer.
Hatten wir schwere Verluste?
Der Angriff der Feinde war überraschend stark. Wir konnten sie jedoch bis zum Eingang des Wassertors zurückdrängen. Im Eifer des Gefechtes gerieten einige von uns zu dicht an die Stadtmauer und wurden von dort mit Pfeilen erschossen. Leider fielen einige der unseren.
Wieso kann es passieren, dass man so nahe kam? Habt ihr nicht mehr daran gedacht, dass sie von den Mauern herabschießen würden?
Wir konnten die eifrigen Kämpfer nicht mehr zurückrufen. Auch dein Knecht, der Hethiter Uriah, ist dabei gefallen.
Meldet dem Joab Folgendes. Nimm die Sache nicht so schlimm, es ist einmal Krieg. Und das Schwert trifft mal diesen, mal jenen. Setze nur die Belagerung der Stadt entschlossen fort und zerstöre sie.
Melde mich deinem Herrn, ich habe mit ihm zu reden.
König, ein Mann steht vor der Tür.
Was will er? Wer ist das überhaupt?
Nathan, der Prophet.
Nathan, der Mann Gottes? Führen herein. Nathan?
Ich bitte um Vergebung, wenn ich den König störe. Es ist eine wichtige Sache, die ich dem König vorzutragen habe.
Sprich, Nathan, ich höre.
Es waren 2 Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm.
Handelt es sich um eine Stadt in Israel?
Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäfchen, das er gekauft und aufgezogen hatte. Es wuchs bei ihm und seinen Kindern heran. Er und die Kinder hatten es sehr lieb. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Es tat ihm leid, ein Stück von seinem eigenen Vieh zu nehmen, um dem Gast ein gutes Essen vorzusetzen. Darum vergriff er sich an dem Lämpchen des armen Mannes und richtete es für seinen Gast
zu. So wahr der Herr lebt, bestrafen werde ich diesen Mann. Sterben soll er. Und das Lamm muss er vierfach wieder erstatten. In meinem Land will ich Ordnung haben. Wie heißt eigentlich der Übeltäter? Wer ist es?
Du bist der Mann.
Ich?
So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich vor Saul errettet. Ich habe dir alles gegeben, was du dir wünschen kannst. Macht, Reichtum, ein Königreich, ein schönes Haus, Frauen und Kinder. Und wenn dir das noch zu wenig wäre, könnte ich dir noch dieses oder jenes hinzufügen. Warum hast du den Herrn verachtet? Du hast den Hauptmann Uriah mit dem Schwert erschlagen lassen und seine Frau dir zur Frau genommen. Ihn hast du ermordet durch das Schwert der Ammoniter. Du bist der Mörder, König David. So hat der Herr gesprochen. Ich will Unheil über dich und dein eigenes Haus kommen lassen. So soll das Schwert aus deinem Haus nicht mehr weichen zur Strafe, dass du mich verachtet hast.
Ja, ich bin schuldig. Ich bin ein Sünder. Ja, es stimmt. Ich habe gegen den Herrn gesündigt.
Weil du deine große Schuld bereust, König David. Darum verzeiht dir Gott und du wirst nicht sterben.
Und dann betete David und sagte:
Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meinen Sünden, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich mit deiner Hilfe, mache mich stark, willig und gehorsam durch deinen Geist.
Und nach diesem Gebet konnte David fröhlich sagen:
Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Solange ich es verschwieg, wurde ich körperlich krank, innerlich schrie es unaufhörlich in mir, seine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Da bekannte ich dir meine Sünden und verbarg meine Schuld nicht länger. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Sünden bekennen, und da vergab er mir meine Sünde. Freut euch des Herrn und jubelt mit mir, ihr Gerechten.